Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
In der kommenden Woche wird das IOC, das Internationale Olympische Komitee, auf seinem Meeting in Lausanne darüber entscheiden, ob und unter welchen Umständen russische und belarussische AthletInnen wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind sie derzeit von den meisten Sportverbänden noch ausgeschlossen. IOC-Präsident Thomas Bach ist ein Befürworter der Wiederaufnahme. Er sagt, der Ausschluss sei rechtswidrig, da diskriminierend, weil er aufgrund der Nationalität der AthletInnen erfolge. Bach beruft sich dabei auch auf die Expertise von zwei UN-Expertinnen. Ein Rechtsgutachten, das der Deutsche Olympische Sportbund in Auftrag gegeben hat, kommt zu einem anderen Ergebnis. Es zieht zur Frage der Diskriminierung die IOC-Behauptung der Alternativlosigkeit in Zweifel. Erstellt wurde dieses Gutachten von der Rechtsprofessorin Patricia Viata von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie habe ich am Nachmittag gefragt, warum kommen Sie zu dem Ergebnis, der Ausschluss sei nicht diskriminierend und damit kein rechtswidriger Verstoß gegen Menschenrechte.
Um das zu beantworten, möchte ich Ihnen ganz kurz den Prüfungsmaßstab für Diskriminierungsverbote erklären. Der Ausschluss russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten knüpft direkt und ausschließlich an die Nationalität der AthletInnen an. Wir haben es da mit einer Ungleichbehandlung zu tun, die an sich an einen sogenannten Prohibited Ground, also ein unzulässiges Unterscheidungsmerkmal, anknüpft. Aber eine solche Ungleichbehandlung ist aus menschenrechtlicher Sicht dann nicht als Verstoß gegen Diskriminierungsverbote zu qualifizieren, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens müssen mit dem Ausschluss legitime Ziele verfolgt werden und zweitens muss ein klares und angemessenes Verhältnis zwischen diesen Zielen und den Auswirkungen auf russische und belarussische AthletInnen bestehen. Bei einer Ungleichbehandlung, die direkt an ein solches unzulässiges Unterscheidungsmerkmal anknüpft, liegt die Messlatte hierfür sehr hoch. In meinem Gutachten für den DOSB habe ich mich jetzt im Detail mit den verschiedenen Zielen auseinandergesetzt, die IOC und internationale Sportverbände mit dem Ausschluss verfolgen können. Und ich habe geprüft, ob und inwieweit eine Wiederzulassung der ausgeschlossenen Athletinnen und Athleten unter Auflagen, wie vom IOC angedacht, in gleichem Maße geeignet wäre, diese Ziele zu verfolgen, wie der gänzliche Ausschluss russischer Athletinnen und Athleten. Das ist der Prüfungsrahmen, in dem wir uns hierbei befinden. Diese menschenrechtlichen Details werden in der aktuellen öffentlichen Debatte leider vernachlässigt. Was ganz wichtig ist, ist, dass aus menschenrechtlicher Sicht nicht die Gleichung gilt, dass jede Ungleichbehandlung aufgrund von Nationalität zugleich eine verbotene Diskriminierung darstellt. Das wird weder von Menschenrechtsgerichtshöfen wie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg noch von den Menschenrechtsausschüssen, die über die UN-Menschenrechtspakte wachen, so vertreten. Diese Gleichung ist verkürzt und in der Sache dann auch falsch. Was vielmehr gilt, ist, dass auch eine Ungleichbehandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit gerechtfertigt sein kann. In meinem Gutachten komme ich zu dem Schluss, dass es in der Extremsituation des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durchaus legitime Ziele für den Ausschluss russischer Athletinnen und Athleten gibt, die auch nicht gleichermaßen wirkungsvoll verfolgt werden könnten, wenn diese unter Auflagen wieder zugelassen würden. Das ist der Rahmen der Prüfung und auch das Kurzergebnis meines Gutachtens.
Welche Zwecke sind denn Ihrer Meinung nach geeignet, diese Diskriminierung zu legitimieren? Also was wäre quasi ein übergeordnetes Ziel, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Menschenrechte aushebeln darf?
Der Begriff aushebeln ist hier vielleicht etwas irreführend. Ganz grundsätzlich gilt, dass Menschenrechte nur zu Zwecken eingeschränkt werden dürfen, die selbst in einem übergeordneten Sinne der Gesellschaft oder auch den Menschen dienen. Also aushebeln ist insofern eine falsche Formulierung. Ich sehe hier zwei Zwecke als besonders relevant an. Der erste ist der Schutz der Menschenrechte von ukrainischen Athletinnen und Athleten. Die Sportverbände und auch IOC sind verpflichtet, sich schützend vor die Menschenrechte von besonders vulnerablen Sportlerinnen und Sportlern zu stellen. Das ist unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten eine sogenannte Duty to Protect. Wenn und soweit Menschenrechte ukrainischer Athletinnen und Athleten Gefahr laufen, im Rahmen von Sportwettkämpfen eingeschränkt zu werden, weil ukrainische Athletinnen und Athleten mit der Kriegssituation konfrontiert werden, dann ist das durchaus zu berücksichtigen. Es kann sich nämlich belastend auf das ihr Recht auf psychische Gesundheit, auf den Schutz ihrer Würde und auch auf ihr eigenes Recht auf eine ungestörte Teilnahme am kulturellen Leben und am Sport auswirken. Von solchen Konfrontationen können wir ausgehen und müssen wir ausgehen, wenn ukrainische Athletinnen und Athleten bei Sportveranstaltungen miterleben müssen, dass zum Beispiel kriegsverherrlichende Symbole zur Schau gestellt werden oder sie in unmittelbaren Wettkampfsituationen gegen Athletinnen und Athleten antreten, die zum Beispiel dem Militär des Aggressorstaats Russlands angehören. Also der Schutz der Menschenrechte ukrainischer Athletinnen und Athleten ist ein ganz zentrales, legitimes Ziel, das mit dem Ausschluss verfolgt werden kann. Ein zweiter legitimer Zweck ist, dass die internationalen Sportverbände und IOC mit dem Ausschluss einen friedenspolitischen Beitrag leisten und einer kriegspropagandistischen Instrumentalisierung des Sports entgegentreten. Von einer solchen, ja, einem Missbrauch zu Kriegspropagandazwecken ist leider derzeit auszugehen, wenn der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Russlands mit den Worten zitiert wird, es sei eine Ehre für jeden russischen Sportler, wenn er zum Erfolg des Krieges beitragen könne. In der Aussage wird explizit auf die Person des Sportlers abgestellt, nicht auf äußere Symbole von seiner Zugehörigkeit zum russischen Staat, beispielsweise die Flagge oder eine Hymne. Die Teilnahme der russischen Athletinnen und Athleten unterstützt nach dieser Aussage den Krieg. Und im Umkehrschluss dient der Ausschluss russischer Athletinnen und Athleten dem legitimen Zweck, deeskalierend auf den Konflikt einzuwirken.
Aber genau dem möchte das IOC ja entgegensetzen, dass dann die russischen und belarussischen AthletInnen eben ohne diese nationalen Farben und ohne die nationalen Zuordnungen als neutrale Athleten teilnehmen dürfen. Das würde Ihrer Meinung nach dann, Ihrer Einschätzung nach dann gehen?
Also die Problematik ist, dass wir aus diesem Zitat des NOK-Präsidenten ja heraushören, dass es eine Ehre für jeden russischen Sportler sei, zum Erfolg des Krieges beizutragen. Der NOK-Präsident stellt nicht darauf ab, dass dieser Sportler mit der russischen Fahne einläuft oder von einer russischen Hymne begleitet wird. Es geht um die Person des Sportlers und einen Missbrauch dieser Person zu Kriegszwecken, weil es der Sportler selbst, die Sportlerin selbst, also nicht ihre sozusagen nach außen getragene Symbolik, als Kriegsinstrument oder als Propagandainstrument verstanden wird. Insofern habe ich die Befürchtung, dass sich das nicht ändern würde, dass sozusagen die Präsenz russischer Athletinnen und Athleten bei internationalen Sportwettkämpfen, über die dann medial berichtet wird, durchaus weiterhin auch zu Kriegspropagandazwecken missbraucht würde. Insofern ist das mildere Mittel der Wiederzulassung unter Auflagen der Neutralität in meinem Empfinden nicht gleich geeignet.
Sie betonen ja insgesamt in Ihren Ausführungen die Mehrdimensionalität von menschenrechtlichen Abwägungen. Was genau meinen Sie damit?
Wenn momentan in der öffentlichen Debatte von Menschenrechten in diesem Kontext die Rolle ist, dann wird dabei nur auf die Rechte russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten abgestellt. Und das ist verkürzt. Das IOC auch bezieht sich in seinen bisherigen Erwägungen ganz zentral auf zwei UN-Sonderberichterstatterinnen, die beide die Schutzwürdigkeit russischer und belarussischer Athleten und Athletinnen in den Blick nehmen. Das Mandat von diesen beiden Sonderberichterstatterinnen ist ein begrenztes. Das ist auf ein ganz konkretes Thema fokussiert, nämlich Diskriminierung und Sport, Diskriminierung in Sport. Es gibt aber auf UN-Ebene über 40 Sonderberichterstatterinnen und Sonderberichterstatter zu menschenrechtlichen Themen. Wir kennen jetzt leider nur die Stimme von zweien. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Perspektive Menschenrechte zugunsten von russischen, belarussischen Athletinnen und Athleten ist nicht die einzig relevante Sichtweise und der einzig relevante Aspekt für die Ausschlussentscheidung. Wir müssen nämlich auch die Schutzwürdigkeit, die menschenrechtliche Schutzwürdigkeit von ukrainischen Athletinnen und Athleten in den Blick nehmen. Ein menschenrechtliches Gericht würde so eine umfassendere Prüfung aller relevanten Aspekte auch in den Blick nehmen. Das können die Sonderberichterstatterinnen, auf die sich das IOC bezieht, nicht leisten. Es ist vielleicht auch nicht in ihrem themenspezifischen Mandat angelegt. Was ich mir aber dringend wünschen würde, ist, dass der Schutz von ukrainischen Athletinnen und Athleten, der mit dem bisherigen Ausschluss ja durchaus verfolgt wird, ebenfalls als menschenrechtliches Thema in den Blick genommen wird. Es gibt auch eine UN-Sonderberichterstatterin, die sich speziell mit dem Schutz mentaler Gesundheit beschäftigt, der hier für Ukrainerinnen und Ukrainer relevant ist. Die hat sich leider nicht in die Debatte eingeschaltet. Also wir kennen nur die zwei Stimmen der beiden Sonderberichterstatterinnen, die jetzt die Position der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten in den Blick nehmen, auf die sich das IOC ausschließlich beruft. Der Schutz der Menschenrechte von Ukrainerinnen und Ukrainern ist aber ganz zentral und müsste in die Entscheidungssituation einfließen. Also die Gleichung, dass momentan die Menschenrechte es verlangen würden, diese Wiederzulassung zu ermöglichen, ist verkürzt.
Ist Menschenrecht verhandelbar?
Aus menschenrechtlicher Sicht machen wir eine Unterscheidung zwischen Menschenrechten, die absolut gelten, und Menschenrechten, die nicht absolut gelten. Wenn wir über Verhandelbarkeit sprechen oder die Frage, sind sie überhaupt verhandelbar, dann können wir für die absolut geltenden Rechte wie das Verbot von Folter oder Sklaverei etwa sagen, nein, hier gibt es keine Rechtfertigung, die wir überhaupt groß ansprechen müssen. Die Menschenrechte, die hier in unserem Kontext aber eine Rolle spielen, sind durchaus für Abwägungssituationen und Einschränkungen aufgrund von legitimen Zwecken offen. Sie sind insofern relativ. Sie können mit anderen Menschenrechten im Konflikt stehen und sind einschränkbar. Insofern sind sie durchaus offen für Abwägungssituationen.
Der Deutsche Olympische Sportbund hat ja ihr Gutachten dem IOC vorlegen wollen. Haben Sie da wegen Ihrer Argumentationslinie schon Rückmeldung erhalten?
Leider nein. Mein Eindruck aus den Medien ist, dass das IOC die Position, die die beiden genannten UN-Sonderberichterstatterinnen vertreten, als einzig relevante und maßgebliche erachtet. Wie gesagt, setzen die beiden ganz wichtige Impulse und nehmen die Schutzbedürftigkeit russischer, belarussischer Athletinnen in den Blick. Das menschenrechtliche Problem wird durch diese Sichtweise, die einseitig ist, aber verkürzt.
Als IOC-Präsident Thomas Bach letztens in Essen war und einen Vortrag über Olympia im Spannungsfeld von Sport und Politik gehalten hat, tätigte er in der anschließenden Fragerunde diese Aussage.
Wenn und soweit es eine entsprechende Sanktion der UN-Generalversammlung gäbe, würden wir folgen, wie wir immer gefolgt sind. Aber es ist und kann nicht unsere Aufgabe sein. Hier endet unser Mandat. Hier enden unsere Möglichkeiten. Wir können nicht in diesen 70 Kriegen dieser Welt entscheiden, wer, warum, wieso und welche Folgerungen sind daraus zu ziehen.
Professor Patricia Viata, wie verstehen Sie diese Äußerung? Die Generalversammlung der UN ist doch rechtlich eigentlich völlig unerheblich.
Sie ist rechtlich dann ganz erheblich, wenn der UN-Sicherheitsrat blockiert ist, wie es momentan ja der Fall ist. Die Äußerung von Herrn Bach, es gäbe keine Sanktion der UN-Generalversammlung, ist etwas missverständlich, weil schon am 2. März 2022, also ganz kurz nach Beginn der Aggression, die UN-Generalversammlung die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine aufs Schärfste missbilligt hat und festgestellt hat, dass hier ein Verstoß gegen das Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 UN-Charta vorliegt und hat auch verlangt, dass diese Gewaltanwendung sofort eingestellt wird. Also die völkerrechtliche Einschätzung der Generalversammlung, die hier ganz früh vorgenommen wurde, ist an eindeutig kaum zu übertreffen. Einen Angriffskrieg zu beginnen, ist das höchste internationale Verbrechen. Und auch der internationale Gerichtshof in Den Haag hat schon im März 2022 in einer Eilentscheidung festgestellt, dass der Angriff Russlands eine Verletzung des Völkerrechts darstellt. Also die UN-Generalversammlung hat sich ganz eindeutig positioniert. Ich vermute, dass die Sanktionen, die Herr Bach anspricht, solche sind, die nur vom UN-Sicherheitsrat beschlossen werden können. Dazu zählen nämlich auch nicht militärische Sanktionen. Und ich kann mir vorstellen, dass Herr Bach mit Blick auf das Fehlen von UN-Sanktionen auf eine Sondersituation aus den 90er Jahren abstellt. Das ehemalige Jugoslawien stand zur Zeit der Olympischen Spiele in Barcelona 1992, nämlich unter UN-Sanktionen. Da hatte der Sicherheitsrat dazu aufgefordert, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Teilnahme von Personen, die die Bundesrepublik Jugoslawien vertreten, an Sportveranstaltungen in ihrem Hoheitsgebiet zu verhindern. Also ein direkter Sanktionscharakter, der sich auf den Sport bezog. Und das Statement von Herrn Bach klingt jetzt so, als würde das IOC seine eigene Entscheidung davon abhängig machen, dass es erneut zu einer solchen auf den Sport bezogenen Sanktion kommt. Nur, wie schon gesagt, stammte diese Resolution aus den 90er Jahren aus der Feder des UN-Sicherheitsrats und der ist bekanntlich momentan aufgrund des Vetorechts Russlands blockiert. Das heißt, wenn das IOC sein eigenes Handeln von einer vergleichbaren Resolution und von Handlungspflichten, die der Sicherheitsrat auferlegt, abhängig macht, wird aus der Richtung nichts kommen. Das kann nicht der richtige Maßstab sein.
Wie belastbar bzw. wie glaubwürdig ist denn dann Ihrer Meinung nach diese Äußerung von Thomas Bach mit Blick zum Beispiel auch auf Afghanistan? Da liegt ja längst eine Resolution der UN vor. Diese Nation ist aber nicht suspendiert vom IOC. Das passt doch irgendwie nicht zusammen.
Ja, Sie sprechen damit ein ganz wichtiges Thema an, nämlich wie unterscheiden sich die Verbrechen, die momentan infolge des Angriffskriegs an Ukrainerinnen und Ukrainern begangen werden, von anderen Konflikten und von anderen Verbrechen, die in gegenwärtigen oder vergangenen Konflikten begangen wurden? Und warum werden hier Staatsangehörige einer Nation sanktioniert, aber die andere Nation nicht? Ich möchte hier zwei Aspekte hervorheben, die den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, besonders machen und die den Ausschluss auch in einen ganz besonderen historischen Kontext setzen und rechtfertigen. Nicht jede kriegerische Auseinandersetzung erfüllt zugleich den Völkerstraftatbestand einer Aggression. Wir gehen nur dann vom Verbrechen der Aggression aus, wenn ein Staat Angriffshandlungen gegen die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit eines fremden Staates ausführt. Und im Falle des russischen Angriffs auf die Ukraine haben wir diesen Sonderfall eines Angriffskriegs, der das Ziel verfolgt und offenkundig das Ziel verfolgt, fremdes Territorium einzuverleiben. Das ist abzugrenzen von innerstaatlichen Konflikten und auch von Bürgerkriegen. Also die Situation, die wir hier haben, verlangt tatsächlich ein spezielles Vorgehen, auch aus der Perspektive des Sports. Russland vereinnahmt den internationalen Sport zu Kriegszwecken momentan und der Sport wird zu einem wichtigen Instrument der Kriegspropaganda. Das ist zu vermeiden. Ukrainerinnen und Ukrainer sind davor zu schützen, in der sportlichen Auseinandersetzung mit dieser Kriegskonfrontation, die ja eine zwischenstaatliche ist, konfrontiert zu werden. Insofern denke ich, dass der Sonderweg, der hier ja im vergangenen Jahr vom IOC beschritten wurde, einen Ausschluss zu befürworten, konsequent weitergegangen werden kann und auch muss.